Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext steht heute im Johannesevangelium Kapitel 13. Hier steht 3, aber es ist 13. Ich verlasse also den Nehemia, unser Buch, was wir gerade durchgehen, einmal in der Passionszeit. Wir wollen uns diesen passenden Text für die Passionszeit ansehen. Also ihr seht 1 bis 17 und dann aus dem 13. Kapitel nochmal angehängt 34 bis 35. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Als ich als junger Matrose auf die Fregatte Lübeck, ein Schiff, was so ungefähr 220 Leute fasste, gekommen bin, da wurde ich gleich am ersten Morgen mit der Aufgabe betraut, die dann 3 Monate so ziemlich meine Hauptaufgabe war, nämlich die Klos zu schrubben. Das ist also die Aufgabe, die die Neulinge dort bekommen. Und das macht man dann 3 Monate lang. Neben dem normalen Job, den man hat. Wenn man dann auf See sticht, merkt man, dass die Gummihandschuhe sehr bald ausgehen. Und dass ich dafür in diesem Edelstahlbecken, also die da in Reihenweise eben für 200 Leute da waren, Urinstein bildet, den man nicht mehr mit den Lappen wegmachen konnte, sondern da brauchte man einen Schraubenzieher, musste den so wegschaben. Was auch zur Tagesordnung gehörte, war, dass man die Reste vom Erbrochenen wegwischte, denn die neuen Matrosen mussten sich natürlich erst an den Seegang gewöhnen, ja, mit allem, was dazugehört. Stellt euch vor, dass dann, während wir dort beim Klo schrubben waren, der Admiral unserer ganzen Flotte käme, gekommen wäre. Ja, 10 Schiffe waren wir. Und würde dann mir den Schraubendreher aus der Hand nehmen und für mich den Urinstein wegkratzen und mir zeigen, wie das richtig geht. Stellt euch das vor, wie wir geguckt hätten. Und es ist einfach unvorstellbar. Das wäre nie passiert. Der Admiral ist auf unser Schiff gekommen. Er hat bei uns sogar mehrere Wochen gewohnt, weil es ihm so gut gefallen hat. Aber er ist nie in die unteren Etagen des Bootes gekommen. unvorstellbar. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, wenn Jesus seinen Jüngern zu Beginn des Passamahls die Füße wäscht. Füße waschen an sich war damals völlig normal. Das war nicht unvorstellbar. Ja? Die Menschen liefen damals entweder barfuß oder mit Sandalen bekleidet über sehr staubige oder sehr schlammige Straßen. Und deshalb stand an den Eingang der Häuser ein Wasserkrug, dass man sich die Füße waschen konnte, beziehungsweise man wusch sie sich nicht selber, sondern der niedrigste Sklave im Haus tat diesen Job. Also Füße waschen war eine erniedrigende Tätigkeit. So erniedrigend, dass selbst die Jünger eines Rabbis ihrem Rabbi nicht die Füße waschen mussten. Sie sind in seinem Staub ihm hinterhergelaufen, den er aufgewühlt hat, aber sie brauchten ihm nicht die Füße waschen. Als Jesus nun mit seinen Jüngern in den Obersaal kam, wo sie das Passa feiern wollte, da gab es anscheinend keinen Sklaven, der diesen Dienst verrichtete. Jesus hatte kurz vorher seine Jünger gelehrt, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Aber keiner der Jünger ist auch anscheinend auf die Idee gekommen, hier seinem Kollegen und seinem Meister zu dienen. Es war vielleicht ein Stück weit peinlich und auch unangenehm, sich nun mit dreckigen Füßen zu diesem Mahl hinzulegen. Man lag ja so am Tisch auf so Kissen, ne, die Füße nach hinten. Deshalb konnte dann Jesus auch gut die Füße waschen. Es mag peinlich und auch unangenehm gewesen sein, aber es wäre viel peinlicher gewesen, dort den anderen die Füße zu waschen. Die Jünger dachten nicht daran, sich zu demütigen. Im Gegenteil, aus Lukas wissen wir aus der Parallelstelle, dass sie in eben dieser Stunde darum stritten, wer der Größte unter ihnen ist. Damit haben sie sich beschäftigt. Und so liegen sie und diskutieren und währenddessen legt Jesus sein Obergewand ab, legt sich einen Schurz um, er kleidet sich also wie ein Sklave, er schüttet das Wasser in eine Schüssel und er beginnt den Jüngern die schmutzigen Füße zu waschen. Und die Jünger, die verstummen. Peinliche Stille, Bestürzung. Was tut ihr Meister da? Und Johannes, der Jünger Jesu, der dieses Evangelium geschrieben hat, er gibt uns einen noch tieferen Einblick in diese Situation. Er gibt uns sozusagen einen Blick hinter die Kulissen. Hier ist es nicht nur so, dass der Admiral kommt und das Klo schrubbt, dass Jesus die Füße putzt. Hier geht es noch viel, viel mehr, viel, viel tiefer. Jesus wusste, so lesen wir am Anfang, dass seine Stunde gekommen war. Das bedeutet, Jesus wusste, jetzt geht's zum Kreuz. Jetzt steht mein Tod kurz bevor mir. Jetzt gehe ich aber auch wieder zurück zu meinem Vater. Jesus wusste, woher er gekommen ist, aus der Herrlichkeit, wohin er wieder gehen würde, in die Herrlichkeit. Aber das war noch nicht alles. Jesus wusste, dass einer seiner Jünger ihn verraten würde. Es wird mehrfach betont. Auch danach dann wird es thematisiert. Jesus wusste, dass einer seiner Jünger ihn hartnäckig verleugnen würde. Jesus kannte die stolzen Herzen seiner Jünger, die noch immer von Selbstsucht geprägt waren. Und die sein Handeln eben nicht verstanden. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in seine Hand gegeben hat. Das heißt, er hatte alle Macht. Jesus war eben nicht nur der Meister und Rabbi dieser Jünger, er war der Sohn Gottes. Und er wusch dennoch die Füße dieser unverbesserlichen, sündigen Männer. Die Frage ist, warum macht Jesus das? Die Antwort lautet, weil er sie liebte. Er begegnete ihrem Egoismus mit umso mehr Liebe. Und aus Liebe demütigte er sich für sie. Sollte Liebe Demut sein? So lautet heute unser Thema. Und ich stelle diese Frage über diese Predigt, weil wir uns unter Liebe oftmals alles andere als Demütigung und Erniedrigung vorstellen. Liebe ist für uns etwas Romantisches, Beglückendes und Erhebendes, oder? Nichts Erniedrigendes. Damit kommen wir zum ersten Punkt. Die Fußwaschung ist ein Bild für Jesu Liebe. In Vers 2, da steht, er liebte sie bis ans Ende. Eis telos, im Griechischen, grammatikalisch, wenn man das im Ganzen übersetzen will, dann lautet das so viel wie bis zur Vollkommenheit, bis zum Äußersten. Jesus ging bis zum Äußersten in seiner Liebe. Er liebte sie mit vollkommener Liebe. Jeder andere in seiner Situation hätte an sich gedacht, wie er sich selbst für das, was vor ihm lag, vorbereiten könnte. Er musste ans Kreuz gehen, er stand kurz davor, gefangen genommen zu werden. Er hätte vielleicht mal seine Jünger darauf hinweisen können, Leute, es geht jetzt um mich, ich könnte jetzt mal eure Hilfe gebrauchen. Aber anstatt sich selbst vorzubereiten, bereitet er seine Jünger vor. Er denkt an sie. Und was hat dann seine Liebe aber mit dem Füßewaschen zu tun? Wenn du bedingungslos lieben willst, dann musst du dich demütigen. Anders geht es nicht. Bedingungslos zu lieben bedeutet, den anderen zu dienen und ihm zu helfen und für ihn da zu sein, obwohl er es nicht verdient hat. Obwohl er vielleicht sogar feindlich gegen dich eingestellt ist, obwohl er dich nicht liebt. Im 1. Korinther 13 wird im Hohelied der Liebe die bedingungslose Liebe beschrieben von Jesus, die wir eben auch haben sollten. Dort steht, sie sucht diese Liebe, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Uns fällt es leicht zu lieben, wenn wir geliebt werden, wenn wir etwas bekommen. Wenn ich etwas schön finde, dann mag ich das. Wenn ich etwas bekomme, dann gefällt mir das. Wenn mir etwas gut tut oder wenn mir jemand gut tut, dann liebe ich das. Aber das sind ja alles Bedingungen, die ich stelle. Wenn. Und Jesus sagt, nein, die Liebe sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Jesus hat das Wohl seiner Jünger gesucht. Jesus hat sogar das Wohl seiner Feinde gesucht. Er hat sich nicht verbittern lassen, sondern er hat ihren Stolz und ihre Sünde ihnen nicht zugerechnet. Im Gegenteil, er hat sie sich zurechnen lassen. Er hat die Sünden der Menschen, die Sünden seiner Jünger, sich zurechnen lassen und hat die Strafe dafür getragen. Darum geht es im Evangelium. Kann man so eine bedingungslose Liebe zurückweisen? Die Antwort lautet leider ja. Viele Menschen machen das bis heute. Und Judas ist das krasseste Beispiel. Sozusagen ein Beispiel, wo wir merken, wie weit kann die Sünde einen Menschen treiben. Jesu unvorstellbar große Liebe wird daran offensichtlich, dass er auch Judas die Füße wusch, obwohl er genau wusste, dass er bereits den Plan gefasst und mit den Pharisäern und Schriftgelehrten abgesprochen hatte, ihn zu verraten. Judas empfing wie die anderen Jünger Jesu Liebe. Er sah seine Zeichen, er hörte seine Worte. Er war ganz nah bei ihm, mehrere Jahre lang. Und doch war er innerlich ganz weit weg von Jesus. Seine unerfüllte Habsucht, vielleicht auch seine enttäuschten Ambitionen, die begannen sich dann mehr und mehr in Eifersucht, in Bosheit und in Hass auszudrücken. Und diese letzten Liebeserweise seines Herrn, die anderen Jünger noch näher zu Jesus zogen, die stießen ihn wahrscheinlich umso heftiger ab. Judas wusste, dass Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Und dann noch diese Liebeserweise, diese Demütigung, es war unheimlich beklemmend für ihn. Und es trieb ihn umso mehr an, Jesus ans Messer zu liefern. Wenn ihr das 13. Kapitel weiterlest, dann werdet ihr sehen, da geht es dann im nächsten Abschnitt nur um Judas. Es wird sehr viel über Judas geschrieben. Warum ist von ihm hier so viel die Rede? Nun, er hat entscheidend mit dem Fortlauf der Ereignisse zu tun. Wir sehen, wie er sich gegen Jesus richtet, aber dennoch ihm dienen muss. Das heißt, Jesus erniedrigt sich. Aber er macht das nicht, weil er so schwach ist, weil er gar nicht anders kann. Nein, er hat alle Macht. Jesus hat alle Macht und das wird gerade an seinem Wissen über Judas deutlich. Jesus erniedrigt sich nicht, weil er einfach nicht anders konnte, sondern Jesus erniedrigt sich aus vollkommener Liebe. Und vor dem Hintergrund von Judas Hass strahlt Jesu Liebe umso heller. Aber dann wird noch etwas an Judas deutlich. Hier geht es nicht nur um einen Rabbi und seinen undankbaren und geldgierigen Schüler. Im Hintergrund tobt hier der kosmische Kampf zwischen Gott und Teufel, zwischen Gut und Böse, zwischen Finsternis und Licht. Ja, Vers 2, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, den Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Judas war so weit weg von Jesus, dass er offenbar für den Teufel, offenbar für diese bösen Mächte. Und um diesen Kampf geht es hier. Und noch etwas ist wichtig bei Judas, nämlich, er ist eine Warnung für uns. Wir können äußerlich ganz nah bei Jesus sein. Wir können jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst rennen und Mittwochabend noch in die Bibelstunde. Aber es kommt letztendlich nicht darauf an, wo du Sonntagvormittag und Mittwochabend und sonst wo örtlich, rein örtlich bist, sondern wo du mit deinem Herzen bist. Darauf kommt es an. Und das Letzte vielleicht, was an Judas sehr deutlich wird, ich hatte das erst schon erwähnt, er macht uns in besonders krasser Form deutlich, wohin uns Sünde, wohin uns Hass, wohin uns unser Egoismus bringen kann. Zu welchen Taten. Im Vers 21 später, da steht, dass Jesus erschüttert wurde. Er, der Sohn Gottes, wurde innerlich erschüttert wegen der Sünde, wegen dem Ausmaß der Sünde, wegen der Macht der Sünde, die Macht, die sie über den Menschen hat. Und wir sehen es in der Welt, welche Macht die Sünde hat. Mord und Totschlag überall, zwischen den Ländern, zwischen den Kontinenten bis hin in die Familien. Aber Jesus ist gekommen, um die Menschen davon zu befreien. Und wir können uns vorstellen, wenn die Macht der Sünde so groß war, dass einer seiner engsten Freunde, die mehrere Jahre mit ihm unterwegs waren, dass einer von denen ihn verraten hat, denn er ihn bis zuletzt noch liebeserweise entgegengebracht hat. Wie groß musste dann das Opfer sein, um diese Sünde, uns von dieser Sünde zu befreien? Eine äußere Waschung, ein Ritual reichte ihm nicht aus. Judas war auch danach noch unrein, das wird ja extra gesagt, ja, Vers 10. Nein, um das menschliche Herz von Sünde, von Egoismus zu befreien, zu reinigen, musste Jesus die Sünde und die Strafe für die Sünde auf sich nehmen und am Kreuz tragen. Das ist das Evangelium. Die Fußwaschung, so unvorstellbar erniedrigend sie für Jesus war, der erniedrigendste Job, den es damals überhaupt gab, war doch nur ein farbloses Bild der Erniedrigung, die er am Kreuz auf sich nahm. Es war nur so eine leichte Vorschattung von dem, was noch kommen würde. Es sollte den Jüngern helfen zu verstehen, was jetzt auf Jesus zukam. Es war aber auch ein gutes Bild, diese Fußwaschung, weil sie deutlich machte, warum sich Jesus so erniedrigen musste. Es ging eben um die innere Reinigung von Sünden. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Fußwaschung ist ein Bild für die innere Reinigung. Wir merken ja, dass sich die Anwendung dieses Bildes verschiebt oder dass es da noch mehr dazukommt. Das wird jetzt daran deutlich, dass die Jünger es eben nicht verstanden haben, warum Jesus ihnen die Füße wusch. Alle sind ein bisschen still, alle sind peinlich berührt. Was geht hier ab? Außer einer natürlich, Petrus. Das ist der Einzige, der jetzt sich getraut, was zu sagen, beziehungsweise der hier nicht mitmachen will. Ja, Vers 6, ich lese nochmal, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße, das geht nicht. Können Sie sich richtig vorstellen, wie er da am Tisch lag und die Füße einzog. Jesus antwortete ihm und sprach, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und nachher spricht er von dieser Reinheit. Also die Fußwaschung war ein eindrücklicher Akt der Erniedrigung. Es war Petrus äußerst peinlich und unangenehm, von seinem Herrn und Meister die Füße gewaschen zu bekommen. Übrigens genauso war es Petrus auch unerträglich, dass Jesus in die Hände seiner Feinde ausgeliefert, gegeißelt und getötet würde. Jesus hat das vorausgesagt. Petrus hat gesagt, das widerfahre dir nur nicht, das will ich nicht. Das mit dieser ganzen Erniedrigung, das möchte ich nicht. Ich habe das schon das letzte Mal gesagt, dahinter steckt dieses Denken, dass Petrus sagt, das ist nicht nötig, das habe ich nicht nötig. Er liebte Jesus, das wird daran deutlich. Aber er hatte kein Verständnis für ihn, wer er ist, was er getan hat, was er tun wollte. Er liebte Jesus, er wollte ihm folgen, aber eben er vertraute nicht auf ihn, sondern er vertraute immer noch auf seine eigene Kraft. Er wollte aus eigener Kraft Christus folgen. Die Reinigung der Füße war ein symbolischer Akt, welches auf das Geschehen am Kreuz hindeutete. Und zwar nicht nur auf die Erniedrigung, das haben wir jetzt uns schon angeguckt im ersten Punkt, sondern eben auch auf das, was durch die Erniedrigung bewirkt wurde, nämlich die Reinigung von Sünden. Und das, was Petrus nicht verstehen konnte und wollte, war Folgendes. Ohne dass Jesus Petrus von seinen Sünden reinigen wird, wird Petrus keine Gemeinschaft mit ihm, keinen Teil von ihm haben. Das heißt, keine Errettung, keine Vergebung, kein ewiges Leben. Und das, was für Petrus gilt, gilt für uns alle. Niemand hat eine Beziehung zu Jesus Christus, bevor Christus ihn von seinen Sünden reinigt. Oder noch kürzer, erst wenn du an Jesus glaubst, bist du rein. Fußwaschung ist ein Vorgriff auf die Erniedrigung am Kreuz und die reinigende Wirkung, die davon ausgehen sollte. Und Petrus erkennt nichts von diesem symbolisierten, von dieser symbolisierten Wahrheit. Er denkt weiterum, hier geht es um eine äußerliche Angelegenheit, ein Ritual oder sowas, aber eine Sache versteht er. Oder will er. Er will Gemeinschaft mit Jesus. Er will Anteil haben an ihm. Und so sagt er, Jesus, Herr, nicht nur meine Füße, sondern mein Haupt und meine Hände, nimm alles von mir. Und Jesus sagt, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber spätestens an dieser Stelle war ich dann immer, habe ich mich immer wie Petrus gefühlt, ich habe nichts mehr verstanden. Okay, die Fußwaschung ist ein Zeichen für die Liebe und Demut Jesu. Das macht am Ende selbst deutlich, verstehe ich gut. Die Fußwaschung ist ein Zeichen für die nötige innere Reinigung von Sünden. Okay, kann ich auch verstehen, wird er hier auch deutlich. Passt doch irgendwie zusammen. Durch die Erniedrigung am Kreuz werden wir gereinigt. Okay, was sollen jetzt dieses ausgenommen die Füße bedeuten? Damals war es üblich, sich früh zu baden. Also komplett zu reinigen. Bevor man aus dem Haus ging, machte man sich richtig sauber. Wegen der staubigen Straßen musste man sich aber dennoch den Tag über immer mal wieder die Füße waschen. Aber wenn man in ein Haus hineingegangen ist, musste man nicht jedes Mal ein Vollbad nehmen. Es reichte, sich die Füße zu waschen. Man war ja insgesamt sauber. Und nun ist es folgendes, so dann das Bild zu verstehen. Ich lese euch etwas vor, wie das John MacArthur das zusammenschreibt. Im Grunde sagte Jesus, wenn dein innerer Mensch erst einmal im Bad der Erlösung gewaschen wurde, bist du rein. Von da an benötigst du kein weiteres Bad und musst nicht noch ein zweites Mal erlöst werden, wenn du sündigst. Von der Stellung her bist du rein. Wer gebadet hat, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Aber was die praktische Seite betrifft, musst du jeden Tag gereinigt werden, da du durch diese Welt gehst und schmutzige Füße bekommst. Was will Jesus sagen? Auch als Christ, auch in der Beziehung zu Christus, auch wenn er dich von deinen Sünden gereinigt hat, bleibst du ein Sünder. Wir sündigen täglich. Das ist leider so. Aber das ändert nichts an unserer Stellung vor Gott. Wir bleiben erlöst, bleiben Kinder Gottes. Das, was Jesus getan hat, reicht ein für alle Mal. Und gerade deshalb können wir täglich neu beten, wie Jesus es uns gelehrt hat, Herr, vergib mir meine Schuld. Herr, vergib uns unsere Schuld. Und der Apostel Johannes, er bringt diese beiden Aspekte in seinem ersten Brief auch zusammen. Er schreibt von der reinigenden, vom reinigenden Bad, der Wiedergeburt, das Bad, das wir durch Jesus und seinen Tod haben, und dann aber auch der geistlichen Fußwaschung. 1. Johannes, in Kapitel 1, Vers 7 bis 9, ich lese uns das mal vor. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünden. Also das Blut, er spricht vom Kreuz, vom Tod Jesu. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also auch jetzt können wir nicht sagen, hey, ich bin sündfrei. Nein. Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also grundsätzlich will Jesus uns mit der Fußwaschung ein Bild für seine Liebe und Demut geben. Aber in der Auseinandersetzung mit Petrus bringt er noch den Aspekt der inneren Reinigung hinein, die eben mit der Erniedrigung aufs Engste verbunden ist. Und mit dem Hinweis, ausgenommen die Füße, macht er wiederum deutlich, dass diese Reinigung bzw. die Vergebung der Sünden nicht bedeutet, dass der Mensch nicht mehr sündigt. Leider bleibt er, solange er auf dieser Erde wandelt, ein Sünder. Wir stehen in diesem Kampf, ja, zwischen dem Begierden, zwischen unserem Egoismus, zwischen der Welt, die uns zieht, und Christus und dem Geist, der uns zieht. Es ist immer dieser Kampf. Und eben dadurch wird der Mensch darauf hingewiesen, dass er wie dringend nötig er Jesu Opfer braucht, wie abhängig er von ihm ist. Und das führt uns jetzt zum letzten Punkt. Die Fußwaschung ist ein Vorbild für uns. Ja, sie ist ein Bild für die Liebe Jesu, sie ist ein Bild für die reinigende, für die innere Reinigung, und sie ist ein Vorbild für uns. Also nachdem Jesus die Füße gewaschen hat, zieht er sich wieder an, und jetzt fängt er an, das zu erklären. Vers 12. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht. Denn ich bin es auch. Wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, also wenn Jesus so anfängt, wahrlich, wahrlich, also so ist, das ist jetzt wirklich wichtig, das ist wirklich wahr, darauf könnt ihr euch verlassen, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und da sagen wir alle, ja, so ist es doch, oder? So läuft's. Noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, und wir wissen das ja, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Demut wird wörtlich übersetzt, heißt niedrig von sich denken. Und in der Lesung im Philipperbrief haben wir gehört, was es dann auch noch mit sich zieht: höher vom anderen denken. Und diese Demut galt in der Antike als ein Zeichen von Schwäche. Demut, schon dieses Wort war verpönt. Und jetzt kommt Jesus und er stellt diese Demut nun als etwas ganz Wunderbares, als ein hohes Gut dar. Etwas, was den höchsten Meister selbst kennzeichnet. Und darum natürlich auch seine Jünger, Jesu, Knechte und Gesandte kennzeichnen sollen. Demut ist die größte Tugend und der beste Beweis der Liebe, sagt Jesus. Und später wird Jesus sehr deutlich machen, dass wir gerade durch diese demütige, aufopfernde Liebe als seine Jünger in der Welt erkannt werden sollen. Deshalb habe ich uns diese Verse 34 und 35 mit aufgedruckt. Jesus sagt, liebt euch mit der Liebe, mit der ich euch geliebt habe. Jesus hat sich für uns aufgeopfert. Und mit dieser aufopfernden Liebe sollen wir uns lieben. Und daran soll die Welt erkennen, dass wir zu diesem aufopfernden Christus gehören. Und so wie Jesu Jünger damals, haben es wir heute darum bitter nötig, Demut zu lernen und Demut zu üben. Denn obwohl Jesus uns solche Wohltaten durch seine Demut geschenkt hat, wie das ewige Leben, Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander, Friede mit Gott, obwohl uns Christus das geschenkt hat, ist Demut heutzutage genauso verpönt wie in der Antike. Überall geht es um Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Selbstbild, Selbsterfüllung, und ich könnte die Reihe fortsetzen. Auch in den Gemeinden geht es darum. Es heißt eben nicht mehr, Christus ist für Menschen gestorben, weil sie verlorene Sünder sind, weil sie eben nicht liebenswürdig sind, sondern weil sie sogar Gottes Feinde sind, sondern Christus ist für Menschen gestorben, weil sie so einzigartig und wunderbar sind. Du bist wunderbar. Und der Sinn in deinem Leben ist, dass du dich selbst findest, indem du dich selbst verwirklichst. Und Jesus kann dir dabei ein Stück weit helfen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zugespitzt. Aber in die Richtung geht's. Und die Wahrheit ist, nein, Jesus will dir dabei nicht helfen, dass du deinen Ego-Trip weiter auslebst. Er will dir helfen, weil er dich bedingungslos liebt. Jesus will dir helfen, damit du anderen helfen kannst. Wenn ich nun, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Okay, müssen wir jetzt anfangen, uns die Füße zu waschen? Gibt es ja Gemeinden, die machen das, so als Sakrament. Sogar der Papst macht das, mindestens einmal im Jahr. Das ist sein hohen Bischöfen, die mit so putzten Füßen zu ihm kommen, wahrscheinlich wurden parfümiert, nochmal die Füße wäscht. Okay, ihr merkt, wir müssen das nicht machen. Wir müssen uns nicht die Füße waschen. Könnt ihr machen, ist es sicherlich nicht schlecht. Wenn sie mal dreckig sind oder so, der Barfuß kommt. Nein, Jesus geht es um die geistliche Wahrheit und die Botschaft, die da drin steckt. Wenn ich mich für eure Rettung erniedrigt habe, so sollt auch ihr euch untereinander, füreinander erniedrigen. Sollt ihr euch demütigen, sollt ihr euch füreinander aufopfern. Und wenn ihr so handelt, dann werdet ihr glückselig sein. Wir werden uns keinen Zacken aus der Krone brechen. Wir werden nicht deprimiert und benachteiligt, wenn wir den anderen dienen, sondern Jesus sagt, wir werden glücklich sein. Es ist eine ehrenvolle und beglückende Aufgabe, das Klo in der Gemeinde zu putzen. Und von dem Aspekt her ist es auch schade, dass wir nur ein Klo haben. Es ist eine ehrenvolle und beglückende Aufgabe, niedrige Aufgaben zu übernehmen, mit denen ich meinen Geschwistern dienen kann. Das ist was Schönes. Aber das ist ja nur der Anfang. Das können wir uns ja alle noch vorstellen. Es ist eine wundervolle und beglückende Aufgabe, den anderen mit seinen Schwächen nicht nur zu ertragen, so, okay, ich gewöhne mich dran, sondern ihn zu lieben. Ihn so anzunehmen, wie er ist. Es ist eine wundervolle und beglückende Aufgabe und es ist ein authentisches Zeugnis, dem anderen die Sünden zu vergeben. Jetzt wird es schon schwieriger. Jene, von denen wir Unrecht erfahren, sollen durch uns die Liebe Jesu spüren. Und jetzt komme ich zum schwierigsten Schritt. Aber auch dieser schwierigste Schritt oftmals für uns ist eine wunderbare und beglückende Sache, nämlich die eigenen Fehler und die eigenen Sünden einzugestehen und um Vergebung zu bitten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da kratzt es am meisten an meinem Stolz. Also gut, wenn ich mal einen kleinen Fehler gemacht habe, ist nicht so schlimm. Aber wenn ich wirklich gesündigt habe, wirklich mich vergangen habe, wirklich schlimme Fehler gemacht habe und die dann zuzugeben und um Vergebung zu bitten. Bei Menschen, gegen die ich mich versündigt habe, die es vielleicht gar nicht wissen, könnte ja alles verdeckt bleiben, könnte ich genauso gut dastehen. Und dann hinzugehen und sich zu erniedrigen. Jesus sagt, das ist etwas Wunderbares, etwas Beglückendes. Stellt euch vor, dass diese Demut und diese Liebe unsere Ehen, unsere Familien, unsere ganze Gemeinde prägen würde. Stellt euch vor, dass es förmlich ein Wettlauf unter uns wäre, wer das Wasser holt und wer die Füße des anderen waschen darf. Wenn wir endlich unseren Stolz ganz ablegen würden und uns gerne erniedrigen würden, dann würde die Liebe unter uns gestärkt werden. Dann würden die Bande unter uns unzerreißbar sein. Keiner würde um sein Ansehen, sein Recht und sein Gewinn kämpfen, sondern wir würden alle füreinander kämpfen. Füreinander eintreten, füreinander da sein. Und das dürfen wir ja in der Gemeinde erfahren, hoffentlich auch ihr in euren Ehen und in euren Familien. Gott sei Dank. Aber warum machen wir das nicht immer mehr und in jeder Gelegenheit so? Nun, die Antwort lautet, weil gerade wenn wir Unrecht erfahren oder wenn wir nicht beachtet werden, vielleicht sogar verachtet, oder wenn wir uns verlassen und schlecht behandelt fühlen, oder wenn wir eben selbst Fehler begangen haben, die uns peinlich sind, weil gerade in diesem Moment uns Erniedrigung so genauso unmöglich erscheint, wie den Jüngern Jesu die Füße einander zu waschen. Weil es uns genauso unmöglich erscheint, wie wenn Jesus selbst dann die Füße wäscht. Gerade wenn ich selber Probleme habe, wenn ich unten bin, wenn ich quasi schon erniedrigt bin oder mich so fühle, wenn ich von allen anderen erwarte, dass sie jetzt mal mit mir Mitleid haben sollten und mit mir mal helfen sollten Und in dem Moment, wo ich mir dann auch auf keinen Fall vorstellen kann, dass ich jetzt noch weiterhin Verständnis haben soll und vielleicht sogar noch den anderen helfen soll, dann ist es für mich unmöglich, mir vorzustellen, mich hier zu demütigen. Das ist doch ungerecht, das ist doch unfair. Der Sohn Gottes konnte seinen Jüngern, die während er aufs Kreuz zuging, ihren Ego-Trip auslebten, die Füße waschen. Und uns so zu lieben, das erscheint uns nicht nur unmöglich, das ist unmöglich für uns. Niemand kann Christus aus eigener Kraft nachfolgen. Wenn wir das versuchen würden, dann ist es so wie Petrus das gemacht hat. Ich folge dir bis zum Tod. Und er ist jämmerlich gefallen dabei. Nein, wir können es nur, wenn Christus uns von unseren Sünden reinigt und wenn er uns mit seiner Liebe erfüllt. Er muss die Quelle dafür sein. Er ist die Quelle von dieser unendlich großen, unendlich tiefen Liebe. Und diese Quelle, aus dieser Quelle müssen wir leben. Wir selbst sind von Grund auf Egoisten, das steckt in uns drin. Wir haben keine bedingungslose Liebe in uns und wir können diese bedingungslose Liebe auch nicht erzeugen. Jesus muss uns damit füllen. Seine Liebe macht uns lebend, seine Demut macht uns demütig. Es reicht eben letztlich nicht aus, dass ich mir Jesus zum Vorbild nehme, dass ich mir die Fußwaschung einfach zum Vorbild nehme. Es reicht nicht aus, sondern ich muss diesen Jesus vom Kreuz als Retter annehmen. Auf ihn vertrauen, alles von ihm empfangen. Und so wie wir uns dann täglich geistlich von ihm die Füße waschen lassen müssen, so müssen wir uns täglich vor Augen halten, was er uns sagt. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn Jesus seine Stellung im Himmel verlassen hat, wenn er auf den Knien die schmutzigen Füße seiner Jünger wusch, wenn er für ihre Sünden ans Kreuz ging, sollten wir dann nicht bereitwillig jede Demütigung füreinander auf uns nehmen und uns dienen? Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt. Wir merken das hier, dass dieser Friede, den Jesus uns bringt, über unsere Vernunft geht. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt zusammen das Lied singen, 576, ein jeder trage die Last des anderen. 576.